Heute zum Podcast Money Talks, Thorsten Jarausch. Thorsten, herzlich willkommen. Du bist der Kollege, den ich am längsten wertgeschätzt habe, weil ich immer bewundert habe, begleitet habe, wie innovativ du mit Geld umgehst. Dass Geld für dich nicht nur einfach ein Produkt ist, was man verkaufen kann, sondern dass du das auch ein Stück weit lebst von Geldanlage und Geldberatung. Ich bin gespannt auf deine Einsichten, was Versicherung, was Immobilien, was Bausparen mit, aus deiner Sicht darstellt. Thorsten, bevor wir starten mit dem Dialog über, wie du da mit dem Geld umgehst und wie du das siehst, habe ich ein paar Fragen. Du hast ja das Glück, dass du den längsten Urlaub deines Lebens schon genießen darfst. Wann hast du angefangen mit der Planung? Wie alt warst du da?
Das kann ich dir genau beantworten, Frank. Das war im Oktober 86.
Oktober 86.
Ja, einfacher Hintergrund. Da habe ich mich selbstständig gemacht für die Provinzial. Und ich war 5 Jahre angestellt. Und wir haben damals ja noch ganz anders Altersversorgung verkauft, weil es auch ganz anders möglich war. Und man sagt ja auch immer, dass der Schuster die schlechtesten Schuhe hatte. Die wollte ich mir nicht anziehen. Ergo habe ich mich massiv darum gekümmert, von vornherein vom ersten Tag der Selbstständigkeit auch eine gewisse Vorsorge zu treffen. Ja.
Weißt du einen Raum, eine Zeit, wo das passiert ist? Also wenn du sagst 86, gibt es da sogar irgendwie einen Raum für oder gibt es da ein Erlebnis für oder war das eine Haltung?
Nein, ich fand, das ist ein Privileg, dass wir Selbstständige, egal was du nun selbstständig machst, aussteigen kannst aus dem Sozialsystem, sprich aus der Rentenversicherung. Und das war für mich sonnenklar. 1.10.86, raus aus der Rentenversicherung und private Vorsorge.
Okay. Weil raus gehen ja viele und Ergänzungen machen dann nicht alle.
Ja. Klar, du musst dir das dann auch leisten können. Ja. Wobei natürlich dazu aus meiner Sicht auch ein bisschen Verantwortung gehört. Wenn du die gesetzliche einzahlst, ist das Geld weg. Ja. Kriegst du dann irgendwann mal wieder. Hast du eine Versicherung, könntest du ja theoretisch sofort ran. Das sollte tabu sein. Und das war für mich auch tabu.
Okay. Also wenn die Selbstständigkeit der ausschlaggebende Grund war und das Wissen sicherlich aus deinen Ausbildungen kam, kanntest du das Legen von Altersvorsorge auch aus deinem familiären Umfeld?
Nein. Mein Vater war Beamter im gehobenen Dienst.
Ja.
Und glücklich. Und Beamte, wie wir alle wissen, haben einfach eine ganz andere Versorgung. Sprich, die Pension. Und meine Mutter war bei den Kieler Nachrichten beschäftigt und die haben sich darüber keine Gedanken gemacht.
Nee. Da war Geld da und also sicherlich in anderem Maße. Bei mir war es zumindest so, meine Eltern haben auch immer mir vieles ermöglicht, aber selber auch zurückgesteckt. So, das war gefühlt damals ein bisschen anders. Ich habe zu Hause nie über Geld gesprochen. Also meine Eltern auch nicht mit mir. Du wusstest auch nicht, was deine Eltern verdienen, ne?
Nein, das wusste ich, habe mich auch nicht. Du weißt ja selbst, wie das ist als Kind, das interessiert nicht. Wobei im Nachhinein betrachtet ging es meinen Eltern wohl sehr gut, gerade auch zu der Zeit.
Okay.
Haben uns aber meine Schwester und mich doch sehr kurz gehalten.
Okay.
Das jetzt richtig ist oder falsch, das sei dahingestellt, aber... Ja.
Sie werden ihr Bestes gegeben haben.
Ja.
Als du damals angefangen hast, über Altersrenten nachzudenken, war das klassische Versicherungen, waren das Immobilien, hast du gesagt, Bausparen ist toll. Womit hast du angefangen?
Für die Provinzial eine Agentur aufzumachen, ist immer noch ein Privileg und war es damals auch. Und ich habe 1986 mir dann auch eine Doppelhaushälfte gekauft. Mhm. Obwohl ich ja gar nicht wusste, was mich finanziell erwartet. Die Sparkasse hat es aber begleitet, weil die kannte natürlich Agenturinhaber und wie diese Agenturen laufen. Ich hatte das Glück, dass meine Agentur vom ersten Tag an gut lief. Und ich hatte dann auch diese Doppelhaushälfte, aber nicht, weil ich jetzt an Vorsorge primär gedacht habe, sondern ich habe einfach gesagt, was zahlst du an Miete? Was zahle ich in Abtrag?
Okay.
So, und das hält sich ungefähr hat sich die Waage gehalten, also war es für mich klar, dann auch zu kaufen.
Ja. Ja. Wir haben in Deutschland ja relativ geringe Eigenheimquoten. So. War das für dich klar, weil du aus so einem Elternhaus kommst oder weil du das so errechnet hast?
Nee, also meine Eltern haben sich auch am Abendbrottisch, wir haben immer zusammen Abendbrot gegessen, lange Zeit über Immobilien unterhalten. Also meine Eltern wollten eigentlich immer bar bezahlen. Mhm. Das ist eine andere Generation. Und haben dann aber gemerkt, dass sie doch die Masse ihres Barvermögens dann opfern müssten. Für die war es ein Opfer.
Ja.
Ich sehe, da sah das damals völlig anders. Ich habe gesagt, ob ich jetzt Miete oder Abtrag zahle. Nur jeden Cent oder damals Pfennig, jeden Pfennig, den du in die Tilgung packst, das ist dein Geld. Was verdienst du?
Ja, das, ich kann diesen Sparfuchs verstehen, aber da kommt es natürlich nicht oder selten zu einer Immobilie, ne?
Ja, also man muss schon bereit sein, auch ein gewisses Risiko vor sich herschieben, wobei das ja überschaubar ist. Du hast ja nicht, nimmst ja nicht einen Kredit auf, einen Verbraucherkredit auf, sondern du hast ja immer einen Gegenwert der Immobilie. Und wenn man sich die Immobilienentwicklung ansieht, dann ist es ja irre, was da in den letzten Jahren abgegangen ist.
Ja, man rechnet immer damit, dass das Immobilienmarkt kippen könnte. Und wenn man darüber nachdenkt, denkt, es gibt aber keinen Grund, dass es kippen sollte. Das ist so ein sehr, für mich, in meiner Argumentation bin ich ganz klar, das wird nicht fallen. Der Immobilienmarkt wird nicht zusammenbrechen oder um 20% absacken, glaube ich nicht. Dennoch macht es einem manchmal staunend, wie solche Werte zustande kommen. Ne?
Also wir haben jetzt wilde Zeiten aufgrund der Zinssituation. Aber was du eingangs sagtest, das ist für mich auch der Ansatz. Wir haben in Deutschland, wir liegen im letzten Viertel, was Eigentum betrifft. Für mich völlig unverständlich.
Mhm.
Und darf man aber nicht vergessen, dass wir in Deutschland ja abkassiert werden überall. Denk nur an Grunderwerbsteuer.
Ja.
Wenn du dir eine Immobilie kaufst, 6,5% Grunderwerbsteuer, plus Notar, plus eventuell Makler.
Ja.
Du hast 10-11% weiche Kosten.
Ja.
Unglücklich.
Ja, genau. Und dann stehst du von der Immobilie, die du renovieren musst, weil die Leute sich nicht trauen zu bauen. Und dann hast du natürlich noch mehr Kosten als nur diese 10-11% obendrauf.
Ja. Oh.
Und dann, glaube ich, verlässt den einen oder anderen den Mut, zu sagen. Als du damals geplant hast, 86, gehen wir einmal dahin, mit welchem Betrag fürs Alter hast du gerechnet? Gibt es so einen Wert?
Du, das ist ja schon wirklich lange her.
Ja.
Mein Gott. Aber es ist für mich sehr präsent. Ich kann es dir genau sagen, damals war die Rente, die du bekommen konntest, bei 2300 D-Mark. Das war so der Höchstbetrag.
Ja.
Und ich habe dann Versicherungen abgeschlossen, die zur Auszahlung kamen, wo du dann, wenn du sie wieder anlegst, meinetwegen auch eine Rentenversicherung der Provinzial, ungefähr diese Summe erreicht haben.
Okay. Das heißt, 86, und ich finde den Ansatz richtig, weil man kann ja nur in der Zeit planen. Also ich bin kein Freund von Inflationsplanung. Also es ist richtig in meiner Welt, für dann zu planen, aber du musst ja mal nachgeplant haben.
Natürlich, aber ich glaube, man muss ja erstmal eine Basis schaffen.
Ja.
Das war für mich eine Basis. Und dann ist es natürlich auch abhängig davon, wie viel Geld hast du zur Verfügung? Wie laufen deine Geschäfte?
Mhm.
Und ich glaube, jeder normale Kaufmann sagt sich, okay, es läuft gut, ich lege auch nach.
Ja.
Und das habe ich natürlich auch massiv gemacht.
Ja. Bevor wir da hinkommen, was du gemacht hast oder in was du investiert hast oder wie Ertrag sich erwirtschaftet hat, hätte ich noch mal eine Beleuchtung. Du hast ja jetzt auch nicht nur dich beraten, sondern in der Mehrzahl ja Kunden. Ich weiß, dass du ein sehr enges Verhältnis zu deinen Kunden hattest oder hast heute noch. Und du wirst ja die kennen, die finanziell frei sind, die irgendwie gut für sich gesorgt haben. Und du wirst die kennen, die nicht so gut für sich gesorgt haben, die vielleicht auch gar nicht konnten, für sich zu sorgen. Kannst du sagen, was der Hauptunterschied ist?
Du, Letzteres kann ich dir gar nicht beantworten, weil ich glaube, dass ich da in dieser Beziehung sehr stringent war, weil es gibt Leute, die hätten sich das leisten können, wollten aber nicht.
Ja.
Das ist nicht mein Kunde, weil ich finde, wir haben auch eine Aufgabe, die da heißt beraten.
Ja.
Und wenn jemand, der gut verdient, dann vielleicht mit 50, ich übertreibe jetzt mal, mit 50 oder 100 Euro monatlich um die Ecke kommt, das hat nichts mit Beratung zu tun.
Mhm.
Ergo habe ich das doch relativ gut selektieren können. Und die, ich behaupte bestimmt, 80-90% meiner Kunden sind mir auch gefolgt.
Mhm.
Und, das muss ich noch ergänzen, es ist ja kein Ad-Hoc-Geschäft. Du gehst ja nicht zu einem Kunden heute hin und sagst, gib mal eine Summe X aus. Nein, das muss sich wirklich herauskristallisieren in Gesprächen, weil Was möchte er erreichen? Was kann er sich leisten? Wie ist seine Familiensituation? Hat er mit, also da sind so viele Dinge, die man da berücksichtigen muss. Und darum, ich hatte da nie die Schwierigkeiten mit, weil das hat teilweise ein Jahr gedauert, bis man dann so einen Vertrag unterschriftsfrei hatte.
Ich spreche immer von einem Mentor. Also die Leute sollen sich jemanden suchen, mit dem sie darüber streiten, was sie machen wollen. Ich biete mich dann natürlich auch an, aber das höre ich so ähnlich bei dir raus. Die müssten ja heute dankbar sein, dass du sie ein Stück weit auch vielleicht so einen kleinen Fußtritt versetzt hast, sagen, hier, wir reden nicht über 100 Euro. Was kannst du denn leisten? In die gesetzliche müsstest du einzahlen X, also das hätte ich jetzt gern von dir. Diese Form der Beratung ist ja im Versicherungsbereich und auch im Bankbereich nicht unbedingt üblich.
Ja, du, da muss ich jetzt ein bisschen grinsen, das sollte zwingend üblich sein.
Ja.
Also die Basis für mich war immer mindestens das Gleiche wie in der gesetzlichen,
ja,
weil das kannst du dir als Angestellter auch nicht aussuchen. Mhm. Auch wenn es zweigeteilt ist über Arbeitnehmer, Arbeitgeber, aber du hast diese Summe fix zu bezahlen, Punkt. Ja. Mhm. Und wenn ich selbstständig bin und ich kann es mir leisten, immer vorausgesetzt, ja, genau, natürlich, genau, dann ist das die Basis.
Mhm. Wie viele Selbstständige kennst du, die darüber nachgedacht haben, in der gesetzlichen Rentenversicherung zu bleiben?
Zwei.
Ja.
Ich glaube, also in 30 Jahren sind mir zwei,
ja,
untergekommen.
Ja, ja. Ist auch meine Wahrnehmung.
Bitte?
Ist auch meine Wahrnehmung, ja, dass jeder raus will.
Ja.
Ich sogar sagen würde, es ist oft eine Motivation, sich selbstständig zu machen und Versorgung selber in die Hand zu nehmen. Wenn du heute schaust, was die mit dir jetzt im Rentenalter sind, gemacht haben, sind die Tipps, die du damals aufgegeben hast, mit denen du damals um die Ecke gekommen bist, sind die weitgehend aufgegangen?
Ja, also das, glaube ich, kann ich mit Recht und Fug behaupten. Wir haben immer, ich glaube, wir haben bei fast allen meinen Kunden eine sehr, sehr solide Basis geschaffen.
Ja.
Und die Musik, die spielt nachher woanders. Natürlich ist es auch vorgekommen, das ist kein Aber, sondern ein Und. Die hatten Versicherung, sprich Lebensversicherung. Ich finde, das hat jahrelang sehr, sehr gut funktioniert, bis uns dann der Staat derartig in die Beine gegrätscht ist. Aber diese Grundversorgung, die hat eine gewisse Ruhe geschaffen.
Mhm.
Und dann wurden eben andere Werte gekauft. Immobilien oder was auch immer. Aber die Leute hatten immer eine gewisse Ruhe, weil sie wussten ja, irgendwann, wenn ich das dann erlebe und dann, ja, hoffentlich, genau, bei bester Gesundheit, dann habe ich was.
Ja, ja. Vielleicht müssen wir die nochmal erklären, die jetzt zuhören und sagen, was hat sich denn verändert? 2006 gab es ja in den Innovationen eine Veränderung. Bis dahin waren Sparen in Versicherungen nahezu steuerfrei. Wenn du 12 Jahre erfüllt hattest, konnte da jeder darüber verfügen. Das ist das, so wie du, wie ich, wie viele ihre Altersversorgung haben. Die alten Verträge, die vor 2006 abgeschlossen sind, gelten ja so. Und ab 2006 hat sich das halt dann verändert, weil viele Produkte es nicht mehr gibt. Also die Kurzläufer sind alle weg. Man muss heute eigentlich auf Rentenalter Versicherung abschließen. Sonst macht es eigentlich im Ausnahmefällen begründeten Sinn, aber nicht so viel Sinn, wenn es nicht der Altersversorgung dient.
Also das war aus meiner Sicht auch der größte Einbruch. Du konntest damals auch tilgen über Versicherung. Das, ja, war ein Steuersparmodell.
Ja.
Und ich finde es ein bisschen perfide, heute einem, das ist für einen 32-Jährigen zu sagen, mach mal 30 Jahre. Das ist eine sehr, sehr lange Zeit.
Ja.
Und früher war es eben auch möglich, dass man das staffelt. Das habe ich gerne gemacht, nicht nur bei mir, sondern auch mit Kunden, dass man sagt, pass mal auf, du hast jetzt immer noch 30 Jahre vor dir, aber nimm doch mal ein bisschen Geld mit 52, nimmst mal ein bisschen Geld mit 56 und dann nimmst du noch mal einen Schluck mit 60. Und aus den ersten beiden Auszahlungen kannst du ja vielleicht durch Zinsen, die du erwirtschaftest, schon mal die Beiträge bezahlen und, und. Also die Gestaltungsmöglichkeit war deutlich besser, deutlich besser. Und nicht zu vergessen, die Rendite.
Ja, ja, gut. Da rutscht man in eine Zinsphase hinein, die ja alle Produkte betrifft, also außer Aktien oder Fonds, aber die alle, ja, festverzinslichen Produkte betrifft. Das ist Markt oder Wirtschaft oder das ist nicht veränderbar. Aber der Auslöser, um Kunden zu beraten bei dir, könnte gewesen sein, ich muss Geld verdienen. Könnte gewesen sein, ich mache das selber, ich gebe dir mal einen guten Tipp. könnte sein, ich hab hier einen Beratungsauftrag, ich soll dafür sorgen, dass du hier auch gut versorgt bist. Also den Drang, ihn in finanzielle Unabhängigkeit zu setzen, was war es denn bei dir?
Du, das sage ich mal, kann ich, oder sage ich, beantworte ich dir ganz platt. Das war natürlich primär mein Einkommen.
Ja.
Das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, aber wenn du gut bist und fair und auch vielleicht noch moralische Vorstellungen hast, dann berätst du den Kunden auch gut. Und wenn du den Kunden gut berätst, dann verdienst du auch gut.
Also ich habe gar nichts gegen den Verdienst. Ich glaube, dass es anders auch gar nicht gehen würde. Also wenn wir in der Situation sind, du sollst einen guten Job machen bei der Verbraucherzentrale, dann würde es nicht funktionieren. Also dann würden dir die Kunden nicht folgen.
Ja, aber Hand aufs Herz, wozu gehe ich in die Selbstständigkeit?
Ja.
In die Selbstständigkeit gehe ich auch, um Geld zu verdienen.
Ja. Ja.
Und das macht Spaß und Geld ist, für mich ist Geld einfach Energie. Du gibst was und kriegst was Schönes zurück. Ja. Fährst einen Urlaub, gibst ein bisschen Geld, kriegst einen schönen Urlaub.
Ja. Mhm. Nun kenne ich dich ja so lange, dass ich weiß, dass du nicht alleine das nur wegen Geld verdient gemacht hast, um Geld zu verdienen, sondern du bist ja so ein ganz kreativer Kopf, der sich dann auch neue Gedanken macht. Es gab damals Kredite, um Geld anzulegen. Es gab damals Ideen, nur ein Zwölfjähriger zu machen oder halt das, was du sagst, die Tilgungsaussetzung, also Finanzieren von Immobilien, möglichst fremdgenutzten Immobilien, um steuersparend noch da rauszukommen. Wie bist du denn auf die Idee gekommen? Wie kommst du? Hast du diese Kreativität in dir oder ist das mit Finanzen dir gegeben?
Du, also 86 habe ich mich selbstständig gemacht und ab 1990, da lief mein Laden exorbitant gut. Und wenn du gut verdienst, dann machst du dir auch andere Gedanken. Mhm. Nicht, die mache ich nicht unbedingt auch mir, sondern ich habe auch massiv von meinen Kunden profitiert. Mhm. Wenn du Leute kennenlernst, die auch gut im Geschäft stehen, dann muss das ja von irgendwo kommen. Mhm. Ergo haben die auch gut verdient, die hatten gute Ideen. Und die haben oftmals mir Input gegeben, was ich dann einfach absorbiert habe.
Ja.
Das habe ich aufgesogen wie ein Schwamm. Und du konntest beim nächsten Gespräch beim Kunden wieder glänzen.
Ja.
Man hat natürlich nicht, oder ich habe natürlich nicht unbedingt gesagt, dass das jetzt nicht meine eigene Idee war. Aber so hat man sich gegenseitig befruchtet.
Mhm.
Und dann fängst du irgendwann an, auch einfach jetzt, und wenn man das mit den Kollegen vergleicht, du spielst nachher in einer anderen Liga.
Mhm. Kollegen sind ein gutes Stichwort, weil ich kenne nicht viele Kollegen, die das so machen, wie du das gemacht hast. Ja, weil da oft mehr Ängste da sind oder mehr so. Was würdest du denn vom Markt der Berater, mal unabhängig ob Anlage, Sparkassen, Banken, Versicherer, was würdest du denn zu Beratern sagen? Was ist denn der Beratermarkt in Deutschland? Wie ist denn der aus deiner Sicht?
Ja, das ist, ich will jetzt kein Unrecht tun, aber die meisten sind ja Strukturbetriebe, ob du auch jetzt Banken nimmst. Natürlich möchte eine Bank ihre Produkte mhm. verkaufen. Verständlich. Ob das aber das richtige Produkt für den Kunden ist,
mhm.
das sei jetzt mal hingestellt.
Mhm.
Und letztendlich muss der Kunde bei der riesigen Auswahl, die man heutzutage hat, muss ein Kunde ja eine Wahl treffen. Kann aber gar nicht.
Ja.
Da ist dann wieder der Berater gefragt.
Ja.
So, und was macht der Berater? Versucht er das so objektiv wie möglich zu machen? Denkt er nur an seine Tasche?
Mhm.
Denkt er perspektivisch?
Muss der für sein Unternehmen denken?
Das ist ein schwieriges Umfeld und da muss ich dann, kommt es mir doch wieder entgegen, dass ich bei der Provinzial war. Wir haben gute Produkte, wir hatten sehr, sehr gute Produkte und das passte dann und diese Produkte waren so reichhaltig, dass man eigentlich immer das Richtige auch für den Kunden gefunden hat.
Ja, ja. Nun hast du ja für deine Altersversorgung auch das Spiel mit den Immobilien aufgemacht.
Ja.
Neben der Reihenhaushälfte, Doppelhaushälfte, die du gesagt hast, die du gekauft hast, die ich am Anfang immer sehr bescheiden fand.
Ja. Fand ich auch.
Ja, das hast du ja jetzt verändert.
Ja.
Also mit der Bescheidenheit und auch mit der Hälfte. Hast du ja sehr viel fremd vermietete Objekte.
Ja.
Was ist denn da der Vorteil?
Du, Also meine Frau hat nie gequengelt, aber sie hat immer mal gesagt, es kann ja wohl nicht wahr sein. Wir wohnen nur in einer Doppelhaushälfte und du kaufst schon wieder da. Ich finde, dass wir schön gewohnt haben, nach unserem Gust, nach unserem Geschmack. Ich fand das toll, wie wir eingerichtet waren auf unseren 110 Quadratmetern. Und mir war damals, ich sag mal Mitte 30, ja Ende 30, es wichtiger, eine Perspektive im Alter zu haben, als jetzt für mich viel Geld in eine eigene Immobilie zu stecken. Das war so, ich fand das immer wichtiger, weil wenn du dich an, sagen wir, du gewöhnst dich an 3.000 Euro netto, dann gibt es keinen Grund für mich, in dem Moment, wo ich Anführungsstrichen Rentner bin, nur noch die Hälfte in der Tasche zu haben.
Ja.
Da gibt es für mich keinen Grund. Ich möchte eigentlich sogar mehr haben, weil ich habe ein bisschen mehr Zeit. Und, das muss ich noch sagen, ich möchte mich auch belohnt wissen für die Zeit, die ich gearbeitet habe.
Belohnt von, ich bin jetzt so finanziell in der Lage, die Dinge zu machen, die mir Spaß machen.
Genau.
Ohne, dass du größenwahnsinnig also damit meinst. Das so ist doch nicht so, genau. Also bist du auch nicht. Und die vermieteten Objekte haben dir in die Karten gespielt, weil Mieter deine Immobilie entschuldet haben?
Natürlich. Also das, man muss auch ein bisschen Mut haben, das finde ich auch. Aber ich sage es nochmal, du hast ja, wenn du eine Immobilie finanzierst, du hast ja immer einen Gegenwert. Du hast ja nie einen hundertprozentigen Verlust. Klar hat man auch das eine oder andere Pech, vielleicht mit dem Mieter, aber das ist nun mal so. Aber unterm Strich ist es so, dass der Mieter mit seiner Miete deine Zins- und Tilgungslast aufbringt.
Ja.
Besser geht nicht.
Nee. Ja. Das heißt, für die, die nicht so Erfahrung haben, unterstellen mal 20 Jahre, 30 Jahre habe ich einen Mieter, dann hat er wahrscheinlich das, was ich am Anfang bezahlt habe, an die Bank zurückgezahlt und er darf nach 30 Jahren ausziehen und mir würde die Wohnung, das Haus gehören.
Ja, ist so. Plus die Wertsteigerung.
Plus die Wertsteigerung, ja, genau. Die im Moment immens sind. Ja.
Das ist ja gut, das ist eine besondere Zeit im Moment. Ne?
Ja. Für mich gibt es hier in meinem Betrieb, gibt's, oder für mich persönlich, gibt es zwei Sichtweisen. Das eine ist der Mitarbeiter, der auch für mich da ist, weil er mir das Geld verdient. Wenn Mieter die Entschuldung der Immobilie machen, dann ist in meiner Sichtweise der Mitarbeiter auch dafür da, dir zu helfen, mit Geld zu verdienen. Wie viele Mitarbeiter hast du gehabt?
Wir hatten jetzt, ich hatte ja mal das Glück, gleich nach Wiedervereinigung auch noch zwei Büros im Osten zu haben, Mecklenburg-Vorpommern. Das war echt Goldgräberstimmung, war eine irre Zeit. Und dann eben in Schwentinthor oder Reisbach damals, in der Spitze hatten wir mal 20.
Ja. In der haben Spitze. Die dir auch geholfen, mit Geld zu verdienen?
Schwer zu messen. Also im Vertrieb habe ich mich eigentlich immer auf mich verlassen. Nur es ist ja nicht damit getan, dass du nur was verkaufst, sondern du musst ja auch eine Dienstleistung bieten. Das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Weil so ein Vertrag muss auch erlebt werden. Genauso schnell, wie der Kunde unterschreibt, genauso schnell haben wir zu reagieren, wenn er einen Wunsch hat oder einen Schaden, was auch immer. Das ist für mich ganz, ganz wichtig gewesen. Und das kannst du nur mit einer Mannschaft leisten, die auch den Horizont hat und die Einsicht hat, das so zu machen. Und das, glaube ich, habe ich sehr gut hingekriegt.
Okay. Weil, weißt du, wenn man aufhört, dann hat man ja natürlich keine Mitarbeiter mehr, man hört ja auf. Und ich kenne viele, die, wenn sie dann in Rente sind, den längsten Urlaub genießen, auch sagen, jetzt muss ich mich auch von den Mietern trennen, weil die ja auch irgendwie manchmal ein bisschen Arbeit machen. Würdest du den Weg mitgehen oder würdest du sagen, nee, die können das mal schön weiter entschulden?
Ja, das ist ein weites Feld. Also wir haben uns von einigen Immobilien getrennt. Das lag aber auch daran, dass sie in einem Teil von Kiel lagen, wo es sozial nicht so ganz leicht war. Ich will das jetzt nicht pauschalisieren, aber wenn man eine Immobilie in einer besseren Lage kauft, hast du meistens auch bessere Mieter. Ergo haben wir uns von einigen Immobilien getrennt. Und dafür bin ich noch etwas höheres Risiko gegangen. Wir haben uns dann Gewerbeimmobilien gekauft. Deutlich einfacher. Ein Gewerbetreibender zahlt seine Miete in der Regel sehr, sehr pünktlich. weil der möchte ja in seinem Geschäft sein Geschäft betreiben und seine Ruhe haben. Und wenn es dann mal zu einer Auseinandersetzung kommt, weil dann kann man das ganz, ganz schnell klären.
Ja, ja. Also da gebe ich dir recht, unter Kaufleuten ist es noch einfacher als unter Privatmietern. Das ist einfach so. Wenn du heute Produkte empfehlen darfst, wenn du heute vor der Wahl stehst, du müsstest für dich selber vorsorgen, nochmal 30 Jahre, würdest du das ähnlich machen? Würdest du es anders machen?
Pah, du, das ist, also A, bin ich schon ein bisschen raus.
Ja.
Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von betrieblicher Altersvorsorge. Mhm. Ich kann es nicht verstehen, auch dass da wir immer noch eine Quote haben, die erschreckend niedrig ist in Deutschland. Das ist ein super gutes Produkt, gerade wieder aus dem Hause der Provinzial. Ja, nichtsdestotrotz halte ich eigentlich mittlerweile auch nichts mehr von Leistungsversprechen. Also ein Leistungsversprechen, was in 20 oder 30 Jahren projiziert wird, ist schwierig. Ist sehr, sehr schwierig.
Du meinst, die Garantien kann man noch drauf gucken, aber das, was zusätzlich kommt, ist eigentlich...
Ja, genau. Ja. Wobei eben auch da ist ein Umdenken im Markt, auch ein Versicherer legt dann sein Geld mittlerweile auch in Aktien an und. Und es wurde ja früher mal gesagt, du kaufst eine Aktie, liest sie ein paar Jahre und vergisst sie. Also BFA, finde ich, ist ein tolles Produkt, nach wie vor. Und letztendlich, und was in jeden Haushalt gehört, ohne arrogant zu sein, ist die selbstgenutzte Immobilie.
Jetzt hast du dich ja auch damit beschäftigt, Ersatzpodeste für Kunden zu bauen. Also wenn so Einkommen mal nicht mehr da ist, von Gesundheit, von Krankheit, gibt es da so eine Empfehlung, was so ein Muss ist? Und also Lebenssituation abhängig, aber gibt es so Produkte, die du mehr ins Schaufenster stellen würdest als andere?
Ja, also zwingend notwendig ist, alles, über was wir jetzt auch die ganze Zeit sprechen, ist immer abhängig davon, wie gesund bist du.
Mhm.
Jeder denkt in Schubladen. Ich mache eine Schublade auf, steht drin, bist krank, mache ich sofort wieder zu.
Ja.
Diese Einsicht kommt erst im Alter.
Ja, ja.
Sprich bei mir.
Ja.
Zum Glück bin ich noch gesund, toi, toi, toi.
Ja.
Aber ich denke, das ist die oberste Prämisse, sogar vor Versorgung, deine Arbeitskraft abzusichern. Das sollte an erster Stelle stehen.
Springen die Leute aber nicht so drauf an, ne?
Nee, merkwürdigerweise nicht. Und da liegt es, aber da ist wirklich ein ganzer Persona der Verkäufer gefordert, um ihm ganz klar die Augen zu öffnen. Was nützt dir das, wenn du im Alter 1.000 Euro kriegst, wenn du auf dem Weg dahin gar keine Chance hast? Also ich finde, das ist was Elementares. Und wenn man das mit dem nötigen Nachdruck und auch, ich will jetzt nicht sagen Beharrlichkeit, aber mit dem, das muss wirklich verkauft werden. Und der Kunde sollte Einsicht zeigen.
Ich muss so eine Anekdote erzählen, weil ich glaube, das meinst du und kann das mit einem guten Beispiel voranbringen. Meine Frau ist ja nicht ganz gesund und hat ja ihre Leistungsfähigkeit ein bisschen eingeboost, kann also nicht arbeiten. Und ich weiß, das war während ihres Studiums, bin ich hingegangen, habe gesagt, du musst das jetzt unterschreiben. Und dann hat sie das unterschrieben, war ja auch gesund damals. Und heute ist sie dankbar, dass sie so eine Berufsunfähigkeitsrente kriegt.
Ja, klar.
So meinst du das, ne?
Ja, natürlich meine ich das.
Ja.
Aber es fehlt, ich kann das verstehen. Wer möchte sich gerne mit Krankheit und irgendwelchen Unwägbarkeiten des Lebens auseinandersetzen? Keiner.
Nee.
Aber zwingend, Arbeitskraft abzusichern, versicherungstechnisch, ist ein absolutes Muss. Ohne geht gar nicht.
Nee. Mir gibt mein Erlebnis in der eigenen Familie mit meiner Frau viel Kraft zu sagen, wenn ich heute einen Unternehmer habe, ich lege dem auch einen Vertrag vor. Ne?
Ja.
Ob er unterschreibt, ist ja seine Geschichte. Ja. Aber es mangelt nicht daran, dass ich keinen Vertrag gehabt hätte.
Ja, so, okay.
Also.
Ja, also ich gehe sogar so weit, ich habe das damals mir sogar manchmal, wenn die etwas hartleibig waren, habe ich ihm einen Zweizeiler geschickt, wo drin steht, dass er ausdrücklich auf eine Absicherung seiner Arbeitskraft verzichtet.
Ja.
Also wer dann nicht noch umfällt, der ist dann wirklich beratungsresistent.
Ja, ja. Naja. Jetzt gibt es ein paar Randprodukte, nur mal bitte mit einem Plus und einem Minus, gar nicht groß bewerten. Plus oder Minus ist, was dein Verhältnis dazu ist. Es kann keine Bewertung des Produktes sein, sondern nur, ob du es gemacht hast, ja oder nein. Einzelaktien mal gekauft?
Ja, habe ich gemacht. Habe ich auch immer noch als warnendes Beispiel. Mhm. Ich habe einfach keine glückliche Hand.
Bausparen?
Nein.
Ja. Fondsanlagen?
Nein, weil für mich nicht transparent
genug. Ja, sowas wie regenerative Energien fördern oder?
Habe ich auch gehabt, unter der Prämisse der Steuersparnis, nie wieder.
Ja, du kennst noch diese Steuersparmodelle von früher.
Ja,
hast du die
klar.
gemacht?
Ja, Schiffe.
Ja, na? Und?
Im Nachhinein, um Gottes Willen, größter Fehler, weil ich habe mit beiden Augen einfach nur auf die Steuersparnis geschielt.
Ja.
Totaler Quatsch. Und wenn du im Nachhinein das dann aufdröselst und siehst alleine, was da für weiche Kosten reingerechnet werden. Ja, aber...
Ja, nun könnten gelernt. Wir das wahrscheinlich weiterführen, ich denke, mich nach Gold frage und nach anderen Dingen. Könnte eine Erkenntnis auch sein, dass die konservativen Produkte gar nicht so schlecht sind?
Ja, das ist genau wie, es gibt Werte, die haben sich bewährt im wahrsten Wort. Ich finde das schön, wenn ein junger Mensch grüßt, ich finde das toll, wenn ein Jüngerer für einen Älteren Platz macht, etc. Ja. Und ich glaube, wenn man heutzutage auch in den Aktienmarkt geht und in die Blue Chips geht, also wenn man, ich kann ja keine Beratung geben, aber wenn man wirklich Firmen kauft, die nicht nur irgendwas Tolles versprechen für die Zukunft, sondern wo da auch eine Substanz hinter ist, dann ist das bestimmt eine gute Sache. Und ich persönlich, das ist ja wirklich nur eine sehr subjektive Einschätzung, ich stehe auf Immobilien.
Ja.
Das ist einfach, das läuft klasse und wir haben in Deutschland noch so ein Riesenpotenzial für Immobilien.
Ja, genau. Aber du hast auch gesagt, also so habe ich es aufgefasst, die Grundversorgung muss auch da noch gewährleistet sein außerhalb von Immobilien.
Natürlich, natürlich. Ja. Also ich muss, als erstes muss ich natürlich mein Abtrag, was nützt mir auch das Haus, wenn ich den Abtrag nicht leisten kann.
Ja.
Also als allererstes meine Gesundheit absichern.
Ja. Ja.
Mhm. Und ein toller Baustein ist nach wie vor, weil es einfach günstig ist, ist eine Risikoversicherung.
Mhm.
Wenn ich Kinder habe, ist das zwingend notwendig und man sollte nicht nur die Frau dann versichern, sondern sich selbst auch.
Ja.
Weil auch wenn die Frau versterben würde, dann brauchst du auch Geld. Vielleicht eine Nanny für die Kinder oder was auch immer. Und es macht es alles viel einfacher.
Ja. Ich habe das jetzt im Freundeskreis, dass ein Ernährer und Vater stirbt, weil er einfach krank ist, weil er jetzt im Hospiz ist. Die Frau zieht aus dem Haus, weil sie das nicht leisten kann und weil es keine Todesfallabsicherung gibt. Die Kinder sind, der eine geht jetzt noch zur Schule, die andere ist jetzt so weit, dass sie mit dem Studium fertig ist, aber da spielen sich alle Dramen dieser Welt auf einmal ab. Mhm. Ne? Neben dem Verlust hast du jetzt auch noch finanzielle Sorgen. Und da würde ich dir recht geben, das kostet eigentlich nur wenig Euros, um da eine gute Versorgung zu haben.
Ja.
Zum Schluss habe ich zwei Dinge noch mit dir zu klären, bitte. Manchmal hat man so einen Glaubenssatz über Geld. Das fällt dir sofort ein. Geld ist, was fällt denn dir ein?
Also Geld ist für mich Energie. Du gibst Geld und bekommst dafür was zurück.
Mhm.
Und dann gibt es auch noch ein, das ist jetzt so in den letzten 10 Jahren bei mir gewachsen, dass du sagst, wenn ich keinen Spaß daran habe, Geld auszugeben, dann muss ich auch nichts verdienen. Da muss ich sagen, fahre ich sehr gut. Es macht auch Spaß, Geld auszugeben.
Das ist diese Energie, um was anzuschubsen, kommt auch wieder was?
Genau. Natürlich, du kriegst ja auch was dafür. Was ich beim Urlaub schon sagte.
Ja.
Das kann dir keiner mehr nehmen.
Ja.
Du fährst irgendwo hin, hast vielleicht wirklich ein paar schöne Tage verbracht, was auch immer passiert ist, das kostet dich Geld.
Ja.
Aber das, was du mitnimmst und das behältst du, das hast du dann für den Rest deines Lebens, hast du es umsonst.
Ja, ja. Geld ist Energie. Schöner Satz. Spürst du es im Freundeskreis?
Ja.
Ja. Der ist auch so?
Ja.
Ja.
Das hört sich, ich will, um Gottes Willen, du verstehst mich hoffentlich richtig, wir kennen uns ja.
Ja.
Aber es gibt ja auch diesen Spruch, der da heißt, gleich zu gleich gesellt sich gut.
Mhm.
Und unser gesamter Freundeskreis, da schließe ich dich natürlich ein, uns geht es ja auch gut.
Ja.
Man soll sich dessen einfach immer nur bewusst sein. Wir sind alle, so die ich kenne, mit denen wir wirklich befreundet sind, da muss man ja auch ein bisschen differenzieren.
Genau.
Wir sind alle gut situiert.
Mhm. Ich finde ganz spannend, dass in meiner Wahrnehmung die Leute, die ein positives Verhältnis zum Geld haben, dann bleibt das Geld auch gerne, sage ich immer. Mhm. Das kann am Tisch mit Platz nehmen.
Mhm.
Und es gibt aber auch die nörgeln, unzufrieden, was mäkeln wollen, also auch mit dem Geld. Und wenn ich jetzt Geld wäre, würde ich ja auch lieber an einem Platz teilnehmen, wo es gut um mich steht, als um den anderen Platz. Damit kann ich nicht alles erklären. Aber es ist für mich ein Bild, dem Geld gegenüber einfach auch ein gutes Verhältnis zu haben.
Ja, das, was du sagst, unterschreibe ich. Man darf eben nur nicht vergessen, dass ganz, ganz viel, die Masse schlecht von Staat versorgt wird. Mhm. Wir können es das leisten. Klar, wenn du mal eben sagst, ich gehe mal eben essen für 200 Euro, ja, dann okay. Aber ansonsten glaube ich schon, dass wir in Deutschland ein ganz, ganz großes Problem haben, was unsere Rentner betrifft. Mhm. Tja,
das zumindest haben die nicht das 1:1, wie du es dir erplant und
so ist das. Genau so ist das. Und ganz im Gegenteil, sondern wir liegen in Deutschland, auch was die Rente betrifft, ich glaube mit 51% des letzten Einkommens liegen wir ganz, ganz, ganz weit hinten. Schade, ich finde das traurig. Ich finde, das ist einfach eine Abwertung dem Menschen gegenüber auch, dass du sagst, du hast 40 Jahre gearbeitet und jetzt, ja.
Ich glaube, wir sind ja so stolz, dass Bismarck schon was erfunden hat. Aber er hat was erfunden, was 150 Jahre alt ist. Und wir haben vergessen, es in die Zeit mitzunehmen.
Ich habe mal gelesen, auch unter Bismarck musstest du bis 65 arbeiten. Mhm. Und die durchschnittliche Rentenbezugsdauer dann waren 17 Monate. Mhm. Ich glaube, das sagt alles.
Ja. Ne? Und dafür hätte die Versorgung auch heute gereicht.
So
also die finanzielle Versorgung.
Genau so ist das.
Thorsten, zum Abschluss darfst du dir was wünschen. Einen Wunsch ans Leben, Wunsch an Veränderung. Das, was dir so auf dem Herzen liegt, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal ansprechen oder den Gruß würde ich gerne nochmal loswerden. Was fällt dir so spontan ein?
Du, ich hatte ja gerade vor 2 Tagen Geburtstag.
Ja.
Und dabei ist mir wieder ganz klar vor Augen getreten, wie wunschlos glücklich ich eigentlich bin. Es gibt eigentlich nur eine einzige Sache, die mich umtreibt. Das ist die Moral in Deutschland, der Umgang miteinander.
Mhm.
Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen großkotzig an oder ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber ich finde, ein bisschen Rücksichtnahme mit untereinander und nicht nur immer nur an seinen Vorteil denken, das fasst mich echt an in letzter Zeit und fasst mich auch immer mehr an.
Ja.
Das ist irre, was sich da so herauskristallisiert hat. Also Moral, finde ich, ohne jetzt moralisieren zu wollen, aber Werte und Moral, die haben schon ihre Berechtigung, auch in der heutigen Zeit.
Wäre schön, wenn wir alle füreinander ein bisschen mehr einstehen. Und wäre auch schön, wenn das, was du aus meiner Sicht immer verkörpert hast, auch in Beratungsprozessen, es nicht alleine um den Abschluss geht, sondern auch um das, den Gegenüber kann ich vertreten, dass der so ein Produkt hat, ne?
Ja, das, weil man darf ja nie vergessen, auch als Berater, jetzt mal auf unsere Branche bezogen, du verkaufst etwas, was der Kunde vielleicht sogar mit ins Grab nimmt.
Ja, ja.
Und wenn er 30 Jahre für eine Versicherung bezahlt und soll dann mal 20 Jahre oder was auch immer daran partizipieren. Eieiei. Also da finde ich, auch da gehört schon eine ordentliche Portion Moral dazu, wenn du sowas verkaufst.
Ja. Thorsten, vielen, vielen Dank fürs Gespräch, danke fürs Dasein. Freue mich, wenn wir weiter zusammenkommen.
Frank, bei dir bin ich zu gern. Es ist so gemütlich. Sehr, sehr. Vielen Dank.
Danke dir.